Nun haben wir heute schon einiges über Bäume gehört. Und mich würde mal interessieren, wer von euch mag denn überhaupt Bäume? Bin ich ja beruhigt. Aber warum eigentlich? Was findet ihr an Bäumen gut? Schattenspender? Die Blätter? Früchte? Ja, der Steffen hatte schon den Apfel gezeigt. Die Blüten? Sauerstoff, ja. Gerade wenn man in der Stadt lebt, weiß man, wie wichtig auch die Bäume sind. Auch für die Luft um uns. Die Geschichte eines alten Baumes, und genau da komme ich auch gleich hin. Jetzt frage ich euch mal, wer kennt denn diesen Baum? Ihr wisst Bescheid. Auf einem zugigen Hügelrücken am Rand von Gera steht sie. Diese alte Eiche, ungefähr 400 Jahre alt. Der Stamm, der ist schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Also 10.000 Liter Wasser muss die Stadt Gera jedes Jahr an die kalte Eiche gießen, damit dieser Baum in den trockenen Zeiten, die wir jetzt immer wieder haben, auch überleben kann. Also ein majestätischer Baum. Und ich knüpfe da an, was gerade von hinten gesagt worden ist, eine Geschichte oder ein Bild durchaus auch auf unser Leben. Gibt es noch ein schönes Bild, wo auch Laub dran ist, auf dieser Eiche, genau dieses. Und wenn ihr das mal anschaut, dann seht ihr, wie ist denn unser Leben? Es ist verästelt und verzweigt, nicht immer gerade, manchmal wird es auch durchs Wetter schief. Ich kenne eine große Eiche, auch hier in Gera, die mussten wir in den letzten Jahren mal abschneiden, denn die ist so schief gewachsen, dass sie irgendwann Überhang hat. Aber auch das gehört zu unserem Leben, dass manches ausbricht und anderes wieder an derselben oder an einer anderen Stelle weiter wächst. Das ist normal. Und dass dieser Baum aber trotzdem immer nach oben sich zieht, also immer zum Licht hin wächst. Auch das ist ein Bild auf unser Leben. Und das andere ist, dass jeder Baum getragen wird von einer Wurzel. Die Wurzel, die den ganzen Baum hält und versorgt und aus der auch ein mächtiger Stamm wächst. Und das ist für mich auch ein Bild darauf hin, dass wir nicht nur so als Individuen unterwegs sind, sondern dass wir immer auch eine Herkunft haben, dass wir eingewurzelt sind. Jeder hat eine Herkunftsfamilie. Ich kenne Waisenkinder, die mittlerweile erwachsen sind, die tun sich da schwerer, weil sie diese Familienidentität nicht erlebt haben. Aber die haben sie vielleicht erlebt in einer Pflegefamilie oder in einem Waisenhaus. Und doch ist es wichtig zu wissen, jeder Heranwachsende muss es wissen, du hast eine Herkunft. Du bist nicht losgelöst in dieser Welt. Jeder hat eine Geschichte, jedes Leben, jedes unserer Leben hat seine Geschichte. Du bist einmalig. Du bist nicht einfach nur so ein Baum aus dem Sortiment und dich gibt's millionenfach. Nein, du bist einmalig, unvergleichlich. Und was auch wichtig ist, und als Christ fällt mir natürlich dieser Zugang leichter, dass wir diese Geschichte unseres Lebens nicht selber schreiben, nicht alleine schreiben, sondern dass ich glaube, Gott schreibt seine Geschichte auch mit meinem, mit unserem Leben. Er ist der Schöpfer, er schreibt unsere Geschichte. Und ich nenne diese Geschichte gerne Heilsgeschichte. Es ist die Geschichte auch unseres Weges zum Heil, zur Erlösung, eine Geschichte mit Ewigkeitswert. Die hört nicht auf, wenn wir sterben mit 30, 50, 70, 102 Jahren, sondern sie hat Ewigkeitswert. Und zu dieser Heilsgeschichte gehört erstens mal unser persönlicher Glaubensweg. Und da möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, den haben wir so ein Stück in den letzten Wochen im Römerbrief gemeinsam angeschaut. Denn das sind diese ersten 10, 11 Kapitel im Römerbrief, wo Paulus uns diesen persönlichen Weg zum Heil aufzeigt. Das ist unser Weg. Und vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen zurück an die einzelnen Kapitel. Da ging es ja darum, erstmal zu begreifen, dass niemand gerecht ist aus sich selbst. Kein Mensch ist gerecht, niemand ist gut, nur Gott allein. So fängt Paulus diesen Römerbrief an, seine Argumentation. Und dann führt er uns zu Jesus hin und sagt, Jesus ist für uns gestorben, dass wir Leben haben, dass wir befreit leben können, erlöst leben, dass wir Frieden haben mit Gott. Und dass wir sozusagen als Christen mit Christus gestorben sind und mit ihm in einem neuen Leben, weil Jesus auferstanden ist, auch wir in einem neuen Leben gehen können. Ein Leben in Freiheit durch seinen Heiligen Geist. Eine tiefe innere Freiheit. Und dass wir immer wissen dürfen, wir sind erwählt. Er hat uns berufen und er bereut das nicht. Er steht zu uns. Also das waren nochmal so kleine Spotlights aus den letzten Wochen, dass ihr mal seht, dieser Römerbrief, der hat einen roten Faden. Es ist Gottes Heilsgeschichte mit dir, mit mir ganz persönlich. Und ich sage es auch deshalb, weil wir nächste Woche zwar den Römerbrief abschließen, aber eigentlich dieser erste große Teil findet heute seinen Abschluss mit diesem Kapitel 11. Denn zu dieser Heilsgeschichte gehört eben nicht nur unser persönliches Erleben, dass ich mit Jesus unterwegs bin, sondern es ist auch immer eingebettet in eine größere Geschichte, also größere Linien. Gottes Heilsgeschichte geht immer über unser Leben als Individuum hinaus. Gottes Heilsgeschichte geht auch immer über unsere Epoche hinaus, über unsere Zeit, in der wir leben. Da machen wir so die Versuchung des modernen Menschen, dass man denkt, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen und wir verstehen alles. Aber zu begreifen, wir sind eingebettet in eine Geschichte. Vor uns waren schon Tausende von Jahren und was nach uns kommt, das wissen wir nicht. Aber wir sind eingebettet. Und zu dieser Heilsgeschichte gehört eben auch, dass Gott auch Geschichte schreibt mit unserem Volk. Auch das deutsche Volk hat eine wundervolle Geschichte. Wie aus losen Stämmen, aus einzelnen kleinen Völkern ein deutsches Volk wurde. Ein geeintes Reich, das ist eine wundervolle Geschichte. Leider hören wir selten drüber, weil die dunklen Kapitel unserer Geschichte auch ein Stück von diesem Stolz verständlicherweise auch genommen haben. Aber es ist eigentlich eine wunderbare Geschichte. Es ist eine Geschichte auch von Missionaren, die einmal hierher gekommen sind und haben das Evangelium gebracht. Ich habe mich erinnert an eine Eiche in Hessen, eine legendäre Eiche. Da kam der Missionar Bonifatius aus dem Norden. Es war eine Eiche, die die Germanen verehrt haben als Gottheit, die Donaueiche, und haben dieser Eiche mystische Kraft zugesagt. Und Bonifatius, der hat sein Leben riskiert, aber wollte es beweisen, wie der Elia im Alten Testament, 8. Jahrhundert in der deutschen Geschichte, 8. Jahrhundert nach Christus, lässt Bonifatius diese Eiche fällen und die Germanen staunen, dass sie nicht vom Blitz getroffen werden. Das alles gehört mit zu der Geschichte unseres Volkes, eine großartige Geschichte. Und doch ist es auch eine Geschichte mit dunklen Kapiteln. Eine Geschichte, die auch zeigt, dass unser menschlicher Größenwahn ein Volk fast komplett zerstören kann. 1945 liegt unser Land in Schutt und Asche. Und meine Großvätergeneration hat es mit ihren Händen wieder aufbauen müssen. Gestern war ein Tag, an dem Stolpersteine verlegt wurden. Auch hier in Gera gab es zum Beispiel in der Gagarinstraße 4 oder vor den Arkaden neue Stolpersteine. Und wer gestern an den Arkaden vorbei ist, hat gesehen, da lagen weiße Rosen auf dem Weg. Diese Stolpersteine erinnern uns an die Geschichte der Juden in unserer Stadt Gera. Es war eine bedeutende jüdische Gemeinde in Gera und in fast allen deutschen Städten. Also auch dieses dunkle Kapitel der Geschichte gehört zur Heilsgeschichte Gottes und zur Geschichte unseres Volkes. Gott schreibt Geschichte. Und nicht nur mit uns Deutschen, sondern Gott schreibt Geschichte in erster Linie mit seinem Volk Israel und dann eben auch mit allen anderen Völkern. Und dazu gibt Paulus uns nun einen Blick und eine Perspektive am Ende seiner ganzen Ausführungen im Römerbrief, nämlich hier in Römer 11, seine Ausführungen zur Heilsgeschichte Gottes mit Israel und den Völkern. Und Paulus hat auch ein Bild, nicht von der deutschen Eiche, sondern von dem bedeutendsten Baum, würde ich mal sagen, im mediterranen Raum. Es ist der Olivenbaum. Der Olivenbaum hat ein besonders hohes Alter. Olivenbäume, die können, wenn sie überleben, älter werden als unsere deutschen Eichen. Es soll in Griechenland Olivenbäume geben, die schon 4000 Jahre alt sind. Die Olivenbäume, die kannst du abhauen, sie treiben wieder aus. Und diese Olivenbäume haben eine ganz besondere Bedeutung auch in Israel und in Jerusalem. Und wenn ihr an Jerusalem denkt und an die Geschichten im Neuen Testament, dann fällt euch bestimmt der Ölberg ein, der wohl bedeutendste Hügel in Jerusalem nach dem Tempelberg. Und der Ölberg heißt deswegen Ölberg, weil dort im Altertum dicht bewachsen Ölbäume standen. Heute ist er eher ein nackter Hügel, ein Gräberfeld, ein großer Friedhof. Und zwar deshalb, weil die Juden, die frommen Juden, sich gerne auf dem Ölberg haben bestatten lassen, weil sie glauben, dass der Messias auf dem Ölberg kommt. Und sie werden die Nächsten sein bei ihm zur Auferstehung. Und deshalb finden wir auf dem Ölberg große Gräber, zum Beispiel von Propheten. Und am Fuße des Ölbergs, wer von euch war denn schon mal in Israel? Ein paar Einzelne. Ihr versteht, ihr habt vielleicht das bildhafter noch im Kopf als die anderen. Ich versuche es ein bisschen zu malen. Am Fuße dieses Ölbergs liegt dieser Garten Gethsemane und der sieht so aus wie auf dem Bild. Dort sind diese Ölbäume. Dieser Garten Gethsemane, vielleicht deutet das Wort hin auf eine Ölpresse oder eine Ölkelter, zumindest ist das Wort verwandt. Es ist der Ort, ihr wisst es, an den Jesus gegangen ist, um das letzte Mal zu beten, bevor man ihn ausgeliefert hat und ans Kreuz gebracht. Dieser Garten Gethsemane ist ein ganz besonderer Ort der Heilsgeschichte. Dort, wo die Olive gepresst, dort, wo Jesus sein Leben ausgepresst hat für uns, damit wir leben können. Dort, wo Paulus uns ein Bild malt von einem Olivenbaum, wo sich die Heilsgeschichte konzentriert. Und Paulus sagt, wenn die Wurzel dieses Baumes heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige sind aus dem edlen Olivenbaum herausgebrochen worden und dann hat man dich als Zweig vom wilden Olivenbaum in den edlen eingepfropft. Und jetzt wirst du vom Saft aus seiner Wurzel miternährt. Das sind zwei Verse 16 und 17 aus diesem Kapitel 11 in Römerbrief. Und damit zeichnet Paulus ein gleichnishaftes Bild vom Olivenbaum als Hinweis auf das Volk Israel. Israel ist dieser Olivenbaum Gottes. Und nun sind einige Zweige herausgebrochen worden. Ich freue mich sehr, dass das vorhin schon auch angesprochen wurde und dass uns Steffen auch schon dieses Bild vom Pfropfen erklärt hat. Denn dann, sagt Paulus, sind Zweige aus einem wilden Olivenbaum eingepfropft in diesen edlen Olivenbaum. Und damit gehören diese Zweige aus dem wilden Ölbaum dazu. Sie sind Teil des Ganzen geworden. Sie sind nicht mehr wilde Zweige, Zweige zweiter Klasse, sondern sie sind eingepfropft, bekommen den Saft aus der Wurzel, werden miternährt. Ja, und dann, Annette hat diese Frage vorhin schon aufgeworfen, was passiert dann mit den ausgebrochenen Zweigen? Dann sagt Paulus, weißt du, lieber Mensch, Gott kann sogar die ursprünglichen Zweige wieder einpfropfen in diesem Baum. Ein ganz wunderbares Bild und ich möchte es euch nochmal kurz erklären und erläutern. Worum geht es? Es geht bei Paulus um die Erfüllung von Gottes Erwählung. Gott erwählt, das haben wir in den letzten zwei Wochen auch schon gehört. Gott erwählt. Und diese Erwählung findet zuerst in Gottes Heilsgeschichte statt, unter den Juden. Und Paulus wusste, dass er selbst war ein Jude. Und Paulus wusste auch, dass es oft in der Heilsgeschichte so ist, dass es einen Überrest gibt. Ein Rest, der bleibt. Ja, dass die Juden den Messias verworfen haben, dass sie Jesus nicht angenommen haben. Das hat Dunkelheit gebracht, auch über das jüdische Volk. Und es ist, wenn man die Geschichte zurückschaut, eigentlich erschreckend, etwa 30 Jahre nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, etwa 10 Jahre nachdem Paulus das geschrieben hat, hat zunächst der Kaiser Vespasian und danach Titus, der hat das als Feldherr schon angefangen und dann fortgeführt, Jerusalem komplett zerstört. Von diesem Jerusalem, was es vorher gab, ist nichts mehr geblieben. Das ist die dunkle Geschichte, die sich schon 30 Jahre abgespielt hat, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Das müssen wir uns mal so vor Augen halten. Diese Geschichte können wir übrigens nachlesen im jüdischen Krieg des Flavius Josephus. Und wisst ihr, was mich so erschreckt? Man könnte ja sagen, ja, die Römer waren die großen Feinde der Juden. Als Vespasian abgezogen ist von Jerusalem in der Kriegszeit, da konnten die Römer sich erholen. Aber auch die Juden konnten sich erholen. Aber wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie waren damals in so einem Chaos, dass die einzelnen jüdischen Splittergruppen sich selbst die Köpfe eingeschlagen haben. Sie haben die Zeit der Waffenruhe nicht genutzt, um wieder stark zu werden, sondern sie haben sich gegenseitig zerfleischt. Auch das ist Teil der jüdischen Geschichte. Auch das ist Teil der menschlichen Geschichte, sich selbst immer wieder zu zerfleischen. Und doch bleibt immer ein Überrest. Die Geschichte mit diesem Olivenbaum hat nicht 70 nach Christus aufgehört. Ich sagte euch vorhin schon, einen Ölbaum kannst du abfällen und doch wird er wieder austreiben. Wir müssen uns vorstellen, dass diese ganzen Ölbäume in Jerusalem und um Jerusalem nicht mehr standen, nachdem Jerusalem erobert wurde. Wenn ihr euch mal an solche Historienfilme erinnert, ja, da bleibt kein Baum mehr stehen, nachdem ein 60 oder 90.000 Mann her das 2-3 Jahre belagert haben, diese Stadt. Das heißt, die Ölbäume, die wir heute hier sehen in Israel, das sind nicht mehr die 2000 Jahre alten. Aber es sind die Triebe der abgeschlagenen Bäume, die weiter gewachsen sind. Und das ist das Bild auf Israel. Es bleibt immer ein Überrest. Und das zieht sich 2000 Jahre durch die Geschichte und ganz besonders im letzten Jahrhundert, als wir Deutschen das Volk der Juden systematisch versucht haben auszurotten. Die Juden nennen es Shoah, wir nennen es den Holocaust. Es war die systematische Zerstörung jüdischen Lebens in ganz Europa. Und nicht nur in Europa, auch der Kommunismus hat versucht, die Juden auszulöschen. 1948, zu einer Zeit, als es in Europa keine jüdische Familie gab, die nicht Angehörige in der Shoah verloren hat. 1948 wurde der Staat Israel gegründet und das jüdische Leben ging auf eine Art weiter, wie es sich 10 Jahre vorher noch kaum einer vorgestellt hat, außer vielleicht verrückte Zionisten. Das ist die Geschichte mit dem Überrest. Das ist Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk Israel. Er schreibt sie weiter. Bei allem menschlichen Versagen schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Römer 11 spricht also von der Erfüllung von Gottes Erwählung unter den Juden. Aber er bleibt damit nicht stehen, sondern er spricht auch von Gottes Geschichte unter den Völkern. Und das fing nämlich schon an zur Zeit des Paulus, dass durch die Verfolgung der ersten Gemeinde in Jerusalem es zu einer Zerstreuung kam. Und das Evangelium ist mit der zerstreuten Gemeinde gewandert nach Kleinasien, bis nach Rom, bis nach Europa, bis nach Asien, ja, in die ganze Welt. Und letztendlich sagt Paulus hier in Römer 11, dass der Fall der Juden, dass sie den Messias nicht angenommen haben, uns zum Heil geworden ist. Denn auch das ist Teil der Geschichte Gottes mit uns Menschen, dass ihre Verwerfung zu unserem Heil geführt hat. Dass es sich gegenseitig bedingt, die Heilsgeschichte. Es gibt keine christliche Gemeinden ohne die jüdische Geschichte. Und es gibt kein Judentum mehr seit Jesus ohne den Christus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das sehen, dass es nie zu gegenseitigen Verwerfungen kommen kann. Denn alles, was sich gegenseitig verwirft, zum Beispiel die Geschichte des Nationalsozialismus, die ein Christentum propagiert hat ohne ein Judentum, aber umgekehrt auch ein Judentum, das ein Christentum ablehnt. Diese beidseitigen Verwerfungen, die führen zu Rassismus, zu Ausgrenzung, zum Faschismus und bringen in beide Richtungen Fluch. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Zu Gottes Heilsgeschichte gehören beide Seiten, die Erwählung der Juden und die Erwählung der Heiden. Und dann der dritte Punkt, das ist der Ausblick. Und damit endet eigentlich so dieses Kapitel 11 und damit endet dieser große Bogen der Heilsgeschichte, nämlich Paulus sieht in die Zukunft. Wir können ja heute zurückschauen, 2000 Jahre. Ihr müsst euch vorstellen, Paulus sieht über 2000 Jahre hinweg. Und er sieht dort die endgültige Rettung Israels. Und diesen Satz oder diesen Slogan, den haben wir auch über diesen heutigen Gottesdienst gestellt, immer und ewig. Ich bin fest davon überzeugt, weil es Gottes Wort sagt, weil es die Propheten vorausgesagt haben, es wird der Tag kommen, dass der Messias auf den Ölberg wiederkommt. Es ist Gottes freie Entscheidung. Er hat sein Volk erwählt, er hat uns erwählt, er hat Jerusalem erwählt. Und Gott hält sein Treueversprechen. Der Tag wird kommen, dass Jesus wiederkommt und dann, so lesen wir es zum Beispiel im Propheten Zacharia, wird der Überrest aus Israel den Messias sehen, wie er ist, ihn erkennen und ihn annehmen. Und was ich uns wünsche, heute hier 2024, ist, dass wir darüber Gottes Treue versprechen, für uns persönlich sehen und vielleicht auch mitnehmen. Wisst ihr, das größte Treueversprechen, das wir Menschen uns gegenseitig machen können, das ist ja wenn Menschen sich das Ja-Wort geben. So nach alter, traditioneller, kirchlicher Weise sagt man, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist die größtmögliche Treue, die wir Menschen uns gegenseitig zusprechen können. Gottes Treueversprechen geht darüber weit hinaus. Gottes Treueversprechen heißt immer und ewig. Und deswegen kann Paulus sagen, was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Gott schreibt Geschichte mit uns, mit seinem Volk Israel, mit uns Deutschen, den Ukrainern, den Indern. Übrigens auch eine interessante Geschichte, denn es sind einmal deutsche Missionare zu den Tamilen ausgewandert und dort ist eine große Mission entstanden. Heute geht von euch, Tamilen, Südindien, ein großer Segen auf die ganze Welt aus. Gottes Heilsgeschichte mit den Völkern, und die hat immer einen hoffnungsvollen und einen versöhnlichen Ausblick. Immer und ewig. Wenn du alles vergisst aus dieser Predigt, vielleicht nur das Bild vom Ölbaum mitnimmst, vielleicht auch noch die Eiche, dann nimm das mit. Jesus liebt dich immer und ewig. Und das Einzige, was du tun musst, ist dran festhalten.